Sie haben noch gezeigt, dass wir denen, die neu zum Glauben kamen, zeigt, wie man die Bibel liest, wie man betet. Ja, und interessant, ich habe auch viel darüber geredet, wie sieht eine gläubige Ehe aus? Und das möchte ich euch mal wieder sagen. Gläubige Ehepartner beten jeden Tag zusammen. Bitte, denkt daran. Ich kenne gläubige Ehepaare, ja, die sind manchmal bei mir in die Seelsorge und die erste Frage, die ich stelle, ist, wann habt ihr das letzte Mal zusammen gebetet? Und einige sagen mir, wir wissen es nicht mehr. Dann sage ich, aber ich weiß jetzt, warum ihr da seid. Also, gläubige Ehepaare beten jeden Tag zusammen. Bitte, bitte. Also, ja, den Rest schenke ich euch. Also, aber einfach, dass ihr das daran denkt. Dann weiter, ich sollte unbedingt, wenn man eine Gemeindegründung an die Hand nimmt, sollte man sich nicht Problemfällen zuwenden. Es gibt Leute, die dann vor allem Depressive, Drogensüchtige einladen. Also eine solche Gemeinde wächst nicht. Ihr habt von Anfang an so viel Seelsorge, dass das alles blockiert. Und bitte achtet auch darauf, dass nicht nur Frauen kommen. Wenn nachher ein Mann kommt, der ist ganz entsetzt und kommt nie mehr. Denkt, Glaubensdinge gleich Frauensache. Bitte schaut, dass Männer kommen. Und sonst importiert sie aus der Muttergemeinde. Also ich habe am Anfang, als so viele Frauen waren, habe ich einige Männer gefragt, kommt ihr? So, ja, einfach, dass es klar wird, religiöse Dinge nicht gleich Frauensache. Ja. Und das Gemeindeaufbauteam trifft sich eben immer wieder mit den Leuten, die hier Verantwortung tragen. Jetzt kommen wir zum noch etwas. Die meisten Leute, bitte ich, die in diesem Bibelkreis sind, der jetzt hier entsteht als Gemeinde, kommt doch, wenn irgend möglich, in die Muttergemeinde, in den Gottesdienst. Stellt euch mal vor, ich habe in Lungern, das ist im ganz in der Innerschweiz, habe ich eine Gemeinde aufgebaut, 120 Kilometer bis Langenthal, und die ganze Bibelkreis kam zu mir in die Predigt am Sonntagmorgen. 120 Kilometer, ein Weg. Stellt man sich vor. Aber sie sahen, wie Gemeinde aussieht. Was ist eigentlich Gemeinde? Und nicht nur ein Bibelkreis, so merkwürdig. Nein, mal eine Gemeinde live erleben. Und wie das aussieht, ein Chor, der singt, schön. Und dann die Kinderarbeit und so weiter. Dass man das mal alles sieht. Aha, das ist Gemeinde. Das kann ich mir vorstellen. So sieht das dann am Schluss aus. Übrigens, dort in dieser Gegend sieht jetzt die Gemeinde auch so aus. Das ist wunderbar. Heute eine große Gemeinde in der Gegend. Aber zuerst haben sie die Muttergemeinde besucht noch. Jetzt der zweite Schritt. Im zweiten Schritt ist es so, die Gruppe hat etwa 15 bis 20 Personen. Das heißt, die Stube ist fast voll. Und dann wählt man zwei Männer aus diesem Kreis in Absprache mit dem ganzen Kreis, die jetzt gewählt werden und die Verantwortung tragen jetzt für diesen Kreis. Es ist unbedingt nötig, dass die Gemeinde, die jetzt entsteht, nicht abhängig ist von der Muttergemeinde, sondern selbstständige Gemeinde wird, möglichst bald. Und deshalb wählt man diese beiden Brüder, damit klar wird, das wird eine selbstständige Gemeinde. Johann Lückasse, das ist ja hier dieses Buch, Gemeindebau im nachchristlichen Europa, ein ausgezeichnetes Buch. Ich habe mehrmals Johann Lückasse bei mir gehabt im Studierzimmer. Wir haben stundenlang zusammen geredet. Er hatte die belgische Mission aufgebaut. Und da muss man sagen, also wunderbar, was dieser Mann geschrieben hat hier. Es ist unbedingt notwendig, frühzeitig lokale Leiter zu bestimmen. Bitte denkt daran. So bei 15 bis 20, dass hier jetzt Brüder die Leitung übernehmen am Ort und nicht mehr, dass man so stark abhängig ist von der Muttergemeinde. Und was planen jetzt diese Brüder? Diese Brüder sind zuständig für evangelistische Aktivitäten zu planen. Dass sie mit der Jugendgruppe der Muttergemeinde Kontakt aufnehmen und sagt, wann kommt ihr wieder? Und man macht evangelistische Abende oder zeigt wieder mal Filme oder irgend so evangelistische Aktivitäten. Sie sind auch zuständig für die Jungschararbeit. Ein Bruder redet mit denen, die die Jungschar leiten und ist verantwortlich. Ein anderer ist verantwortlich, dass die Neubekehrten gut betreut werden. Müsst ihr euch vorstellen, die Neubekehrten haben keinen freikirchlichen Hintergrund, meistens aus der katholischen Kirche oder der reformierten Kirche. Und jetzt müssen die betreut werden. Die gingen vielleicht dreimal im Jahr in die Predigt und das war viel, das kann ich euch sagen. Und jetzt jeden Sonntag. Also das ist ja unwahrscheinlich, dass man das ihnen zeigt. Verbindlichkeit gehört zur Gemeinde Jesu. Das ist neu. Und da muss man ihnen helfen und ihnen zeigen, was Gemeinde eigentlich ist. Und dann der diakonische Bereich. Es gibt immer wieder Leute, die begleitet werden müssen. Die große, wenn sie sich bekehren zum Beispiel, kann es sein, dass jemand mit dem Alkohol Probleme hatte oder mit dem Rauchen Probleme hatte. Und ihn jetzt begleiten, bis er ganz frei ist. Dass man das machen jetzt diese Brüder vor Ort. Und diese Brüder vor Ort, die schauen auch, dass nötige Mitarbeiter sind, zum Beispiel im musikalischen Bereich. Ich bin dafür, dass auch in einer Wohnung die Lieder schön begleitet werden. Und da muss man, ich habe meistens Leute aus der Muttergemeinde importiert und die konnten die Lieder schön begleiten, so ein Skiboard. Besser ging es, ja, ein solcher Flügel wäre ja Luxus. Aber einfach, das war aus dem Skiboard begleitet. Und jemand hat noch geflötelt oder mit Geige gespielt. Und mit der Zeit habe ich gefragt, gibt es denn hier an diesem Ort niemand, der spielen kann? Und dann hat man entdeckt, doch, es gibt doch Leute, die spielen können. Und dann habe ich die Importation aufgehört und dann hat man eigene Leute gehabt, die gespielt haben. Aber diese Lieder waren ja für sie total fremd. Ihr müsst euch mal vorstellen, da hat man das Kirchengesangbuch gehabt. Und jemand hat georgelt und niemand orgelt mehr. Also, und jetzt plötzlich diese Lieder begleiten und so. Das war ja, ist ja ganz etwas Neues. Und weiter, dass man auch im technischen Bereich etwas macht. Ich bin dafür, dass man diese Botschaften bald einmal aufnimmt. Warum? Das sind Botschaften, die am Ort gehalten wurden. Dann kann man einer Nachbarin diese CD geben und sagen, du, das wurde dort in diesem Haus gehalten. Du siehst ja das Haus dort drüben. Komm doch und schau das live an. So, man könnte auch auf YouTube das heute aufnehmen. Viele, jetzt sind zum Beispiel in der Stadt Zürich. Ich hatte gerade wieder am Dienstagabend hatte ich einen Bibelabend. Da kam jemand zu mir und hat gesagt, ich habe sie jetzt genügend auf YouTube gesehen, ich will sie mal live sehen. Heißt der flott. Und eine Frau kam zu mir und hat gesagt, ich will mich bekehren. Sagen Sie, wissen Sie überhaupt, was das ist, bekehren? Klar. Ich habe sie jetzt ja 30 Mal gehört auf YouTube. Also ich habe nur gestaunt, was ich da für eine interessante Hintergrundgemeinde habe. Also und dass ihr auch solche technischen Dinge, bitte nutzt doch diese Dinge. Wenn Gott sie in unsere Zeit gestellt hat, kann man nicht verstehen, dass einige das nicht nutzen. Und ich muss sagen, in einigen Gemeinden von euch werden ausgezeichnete Predigten gehalten. Und die hört man einmal und nie mehr sind. Das ist doch schade, jeder schade. Die sollte man noch 100 Mal hören. Also nicht ihr selber, aber einfach andere sollten das unbedingt noch einmal hören, dass es weitergeht. Und ich muss euch sagen, so in kleinen Gemeinden hat man motivierte Mitarbeiter. Die sagen nicht, yeah, ich habe schon viel, nicht, die sind Schuss, also ich sage euch, die haben Schuss. Die arbeiten gerne mit. Und ja, noch etwas, es ist so, dass man jetzt ab einer solchen Größe, 15 so bis 20 Personen, dass man jetzt Geld zusammenlegt. Dass man sagt, dort ist ein Kässeli, bitte könnt das Geld dort hineinlegen. Das nicht gerade von Anfang an kommen und sagen, bitte nach jeder Botschaft wollen wir Geld da. Also, warum? Sonst heißt es sofort, denen geht es nur ums Geld. Also bei uns in der Schweiz wenigstens, bei euch vielleicht nicht. Aber einfach, da muss man sehr sorgfältig haben. So bei 15 bis 20 Leuten. Und dann sind es die beiden Brüder, die zählen das Geld. Nicht einer, zwei. Und unterschreiben dann. Das mit Geld muss man sorgfältig umgehen. Bitte, 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 bitte. Auch in den Gemeinden. Ich denke manchmal, einige Gemeinden sind hier zu liederlich in dieser Sache. Man muss ganz sorgfältig mit Geld umgehen. Und dann erwarte ich so bei 15 bis 20 Leuten, dass man der Muttergemeinde eine Entschädigung zahlt. Wir opfern uns derart auf, jetzt wollen wir ein bisschen Geld von denen. Also, Nicht so ist das gemeint, aber sie müssen lernen, Reich Gottes Arbeit kostet etwas. Das ist nicht alles gratis. Und dass man jetzt der Muttergemeinde Geld gibt und dass man den Brüdern, die jetzt kommen und am Bibelabend die Predigt hatten, dass man ihnen die Spesen entschädigt. Dass der Kassier sagt am Schluss, du, hier ist noch das Spesengeld. Aber erst ab 15 bis 20 Leuten vorher nicht. Dann muss er die Spesen selber bezahlen. Nein, wir haben es so gemacht, die Muttergemeinde hat sie bezahlt. So. Und dann haben wir es gedreht, so dass die Aufbaugemeinde das zahlt. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Beim dritten Schritt geht es darum, dass jetzt diese Gruppe, die jetzt ungefähr 20 bis 25 Leute zählt, dass die jetzt wirklich Gemeinde wird. Jetzt ist es nicht nur ein Bibelkreis, jetzt wird es Gemeinde. Und das ist das Entscheidende. Dass man klar sagt, und übrigens 20 bis 25 Leute in einer Stube, das ist eine Schwitzkur im Quadrat, sage ich euch. Und das geht einfach nicht mehr, fertig. Jetzt muss etwas gehen. Jetzt muss etwas gehen. Zunächst einmal haben wir so gemacht, dass wir wollten, dass die Gemeinde sich Statuten gibt. Das heißt, Grundordnungen gibt. Wir nennen das Statuten. Da werden einfach mal die Grundlagen gelegt. Welches ist das Glaubensbekenntnis dieser Gemeinde? Was glauben wir eigentlich? Und welche sind die Strukturen der Gemeinde? Nämlich das Älteste, die Gemeinde leiten. Dass Diakone Hauptverantwortung tragen in den verschiedenen Bereichen. Und die Gottesdienstgestaltung, die Glaubenstaufe, dass wir die pflegen, dass wir nur Kindersegnung haben. Dass wir das Abendmahl haben und wie man mit den Finanzen umgeht und was man macht mit den Finanzen. Das wird kurz in diesen Grundlagen festgehalten. Und anschließend, wenn man diese Grundlagen erarbeitet hat, ist es so, dass man jetzt das allen vorlegt und sagt, seid ihr einverstanden damit? Damit legt man auch den Namen fest. Ich muss sagen, ich habe das gar nicht gewusst. Einen Namen einer Gemeinde festzulegen, ist gar nicht so einfach. Bei mir, Freie Evangelische Gemeinde, ja, das, aber einige wollen nicht so heißen. Also dann muss man eben ich weiß auch, einfach herumkurven, bis man einen Namen findet. Und ich muss sagen, es gibt enorm Spannungen, manchmal einen Namen zu finden. Und zwar der wirklich biblische, ich will, dass das Wort Gemeinde drin vorkommt. Wir sind eine Gemeinde. Was dann ringsherum noch gesagt wird, ja, meinethalben, aber es ist eine Gemeinde. Das soll klar ausgesprochen werden. Wir stehen dazu, wir sind eine Gemeinde. Und zwar eine evangelische Gemeinde. Das soll auch noch hinein. Dass wir das ganz klar zum Ausdruck bringen. Und einige springen leider wieder ab und sagen, wir können leider nicht zu diesem Namen stehen. Dann sage ich adieu. Aber ich will nicht alle behalten und dafür keinen Namen haben. Dann sind wir, es gibt in der Schweiz eine Gemeinde, die ist sehr groß, die Namenlosen. Aber jetzt haben die auch einen Namen, die heißt einfach die Namenlosen. Also und sie nennen sich auch die Namenlosen, aber es ist ein bisschen komisch. Also muss ich schon sagen. Ja. Und noch etwas, wenn man jetzt diese Grundordnungen genehmigt hat, will ich auch, dass man jetzt die ersten Gemeinden Älteste wählt. Jetzt sind Älteste. Es steht so in den Grundlagen, wir werden durch Älteste geleitet. Und jetzt werden die ersten beiden Ältesten gewählt. Ich sage euch, das ist ein heiliger Moment, sage ich euch. Wenn die ersten beiden Ältesten, nicht ein Ältester, bitte. Ich habe gesagt, die beiden Ältesten, habt ihr es gehört? Es gibt Gemeinden, die nur einen Ältesten haben, das kommt also nicht gut, das sage ich euch. Der wird zu stark kein Chef, der braucht noch jemanden, der ein bisschen, ihn ein bisschen korrigiert. Es braucht zwei Älteste. Und dann werden die gewählt. Und dann bin ich bin als Gemeindegründer gegenwärtig und dann segnet man diese Brüder ein. Das ist ein ganz, ganz heiliger Moment. Und dann sucht man Räumlichkeiten. Jetzt braucht es Räumlichkeiten. Also jetzt geht es nicht mehr in der Stube, jetzt ist fertig Stube. Und jetzt sucht man Räumlichkeiten. Und jetzt gibt es Grundlagen, welche Räumlichkeiten. Es sollten Räumlichkeiten sein, in denen 50 bis 70 Personen Platz haben. Bitte nicht zu kleine Räumlichkeiten, sonst müsst ihr ständig wechseln. Ständig wechseln, das ist doch aber mühsam. Also bitte 50 bis 70 Personen. Also in den ersten Räumlichkeiten, die ich habe in Aarau auch eine solche Gemeinde aufgebaut, hatten wir 60 Personen Platz. Und wir haben sofort, waren das Zeugs voll. Und dann mussten wir auf 150 Leute, waren auch plötzlich auch voll. Und jetzt sind wir, jetzt müssen sie dann bauen. 250 Leute haben wir dann gehabt, war auch voll. Und einfach, jetzt müssen sie dann bauen, damit es ein bisschen mehr Platz hat. Aber bitte am Anfang 50 bis 70 Leute. Sonst kann die Gemeinde sich nicht entfalten. Und sie sollten unbedingt auch Nebenräume haben. Oder damit man Kinderhütte machen kann, Sonntagsschule machen kann, dass die Jungschar auch ihre eigenen Räume hat. Und wenn es geht, noch eine Küche. Wisst ihr warum. Also, ja. Dass man doch mal zusammen als Gemeinde essen kann. Ich finde das ganz wichtig, dass die Gemeinde ab und zu zusammen isst. Und miteinander ins Gespräch kommt, einfach, dass eine Gemeinde wirklich entstehen kann. Und wenn diese Räume eingeweiht werden, sollte man das öffentlich machen. Mal in der Lokalzeitung einladen zur Eröffnung dieser Räumlichkeiten. Und sogar im Lokalradio, wenn es das gibt, dass man sagt, und natürlich im Internet, ganz klar, laden wir ganz, ganz herzlich ein zu diesem Anlass. Und stellt euch vor, vielleicht sind nur 5 außenstehende Leute da. Aber das ist Potenzial zur Bekehrung, sage ich euch, diese 5. Also, ist doch wunderbar, wenn man bei der Einweihung außenstehende Menschen mitnehmen kann. Und nicht alles so insiderhaft. Das ist dann so merkwürdig. Macht das öffentlich. Und dann kann man diese Räume einweihen. Und ab diesem Zeitpunkt bietet jetzt die neue Gemeinde jeden Sonntag einen Gottesdienst an. Und das gesamte Gemeindeprogramm. Immer am Sonntag ist Gottesdienst, am Mittwoch ist entweder Bibelstunde, nächste Woche Gebetsstunde, dann wieder Bibelstunde, dann wieder Gebetsstunde. Sie bietet auch eine Kinderhütte an, eine Sonntagsschule an, sie bietet eine Jungschar an. Es ist einfach eine Gemeinde jetzt, oder? Jetzt ist es Gemeinde. Vorher war es so irgendetwas, aber jetzt ist es Gemeinde. Jetzt sieht man, das ist Gemeinde. Und das fordert natürlich die Muttergemeinde sehr. Oder ich habe solche Gemeinden aufgebaut und im Monat einmal war ich da und dann habe ich eben diesen Verkündigungsrat gehabt mit diesen jungen Brüdern und älteren Brüdern und da haben wir immer gesagt, wer an welchem Sonntag predigt und wer geht am Dienstag und hält die Bibelstunde. Und schön war, ich habe auch Brüder aus der neuen Gemeinde genommen und gesagt, komm an die Schulung. Du bist nämlich ein ganz begabter Bursche. Also ich habe einen Sohn der Familie, wo wir waren, hat sich bekehrt, hat nachher die Bibelschule besucht und so, aber den habe ich genommen, ich habe gemerkt, der ist sehr begabt. Und der durfte ich habe den angeleitet, wie man predigt hat. Hey, der hat das so gut gemacht und wie der Freude gehabt hat, dass hier ein junger Bursche, der sich bekehrt hat, Predigten halten durfte. War tief beeindruckend, muss ich sagen. Und er hat die Leute im Dorf gekannt, oder? Und sie haben ihn gekannt, hat Schulkollegen eingeladen und so weiter. Konnte gut Skifahren, war ein guter Skirennfahrer. Und dann, ja, das ist tipptopp. Und er hat gepredigt, oder? Das ist doch tipptopp. Solche Leute am Ort nehmen, die etwas zu sagen haben. Ja, und jetzt kommt der eigentliche Schritt. Jetzt ist die Muttergemeinde bereit, einen vollzeitigen Verkündiger der Aufbaugemeinde zur Verfügung zu stellen. Ich nenne das ein Praktikant. Der hat vielleicht die Bibelschule besucht, hat jetzt ein Praktikum, also ich habe es immer so gemacht, der hat ein Praktikum gemacht in meiner Gemeinde ein Jahr lang und ich habe ihn betreut in einer Außengemeinde, von unserer Gemeinde aus. Habe ihm gesagt, auf was er achten muss und so weiter. Und nach einem Jahr habe ich ihn voll zur Verfügung gestellt und gesagt, so, ab jetzt bist du Pastor dieser Gemeinde. Aber ich habe ihn weiter betreut. Wir haben jeden Monat ein Gespräch gehabt zusammen. Ich habe ihn betreut, auf was muss er achten, damit die Gemeinde sich entfalten kann. Er übernimmt ab jetzt die Verkündigung. Noch etwas, macht es nie so, dass nur ein Bruder predigt. Es gibt nichts langweiliger als das. Also ich habe in meinem Leben nie jeden Sonntag gepredigt, auch als ich Pastor angestellt war. Immer nur jeden zweiten. Wisst ihr, man gewöhnt sich an meinen Stil, das sage ich euch. Und wenn ein Bruder manchmal nach vorne geht, weiß man schon, was er sagt. Ja. Also, und deshalb ist es gut, wenn immer wieder andere Brüder predigen. Also er, der Praktikant, jeden zweiten Sonntag, damit eine Kontinuität entsteht. Aber dann immer wieder eben der junge Bruder und aus der Muttergemeinde ein anderer Bruder, den man kennt und so weiter, dass die Verbindung zur Muttergemeinde bleibt. Und am Dienstagabend macht er die Bibelarbeit, damit die Gemeinde immer tiefer ins Wort Gottes hineingeführt wird. Und weiter ist es so, dass er eines wissen muss: Wer Gemeinde aufbaut, hat mit Konflikten zu tun. Ich sage euch, eine Gemeinde mit 30 Leuten zu leiten, ist schwieriger als eine Gemeinde mit 200 Leuten. Habe ich selber erlebt. Warum? Wenn ihr 30 Leute habt, die reden alle mit. Jeder weiß es besser. Bruder sowieso, Armin. Yeah. Du musst noch das und das beachten. Hast du nicht daran gedacht? Wenn 200 Leute da sind, wählt man Repräsentanten dieser 200 Leute, das sind die Ältesten. Und diese Ältesten haben Verständnis für den Verkündiger. Die 30 Leute, die reden alle mit. Hey, jeder kennt ja jeden. Und ja, das war wieder eine stinklangweilige Predigt, katastrophal. Dem sagen wir es mal. Und ständig, achte mal, bei 30 Leuten sind immer viele Spannungen vorhanden. So bei 50 beruhigt sich's nach und nach und bei 80 wird's besser und bei 100 ist schon ganz viel flüchter. Also kleine Gemeinden sind sehr schwierig zu leiten, dass ihr das wisst, weil alle mitreden. Betet darum, dass ihr sofort 100 Leute seid. Also es ist nachher viel einfacher, viel einfacher. Ja. Einige meinen immer, nein, das ist übrigens steht das alles so in der Gemeindebauliteratur. Also wenn ihr mal über Gemeindeliteratur, Bauliteratur lest, steht das alles schön drin, warum bei 30 Leuten es so schwierig ist. Das könnt ihr alles schön nachlesen, schwarz auf weiß. Und dann, warum es bei 50 sich zu beruhigen beginnt und bei 100 viel besser ist. Wisst ihr, wenn 100 Leute da sind, da staunt man, dass so viele Leute überhaupt da sind und bestaunt den Verkündiger, dass er das zustande gebracht hat. Und es wächst ein gewisser Respekt. Achtet mal, in Gemeinden, in vielen Gemeinden gibt es keinen Respekt vor den Verkündigern. Keine Achtung. Dabei steht doch in der Bibel, ein Verkündiger halte zwiefacher Ehre wert. Das steht so in der Bibel. Und in vielen Gemeinden werden Verkündiger kritisiert, man fährt ihnen über den Mund und so weiter. Und das ist so auch bei den Aufbaugemeinden. Müsst ja nicht meinen, das sei dort Präfer. Also das ist ganz interessant. Und dass man den Praktikanten jetzt hilft, das zu ertragen. Nur ein Beispiel. Von 10 Pastoren, die angestellt werden, werden 4 pensioniert. 6 stehen diese Problematik, die ich jetzt erwähnt habe, nicht durch. Die gehen kaputt. Das ist eine Riesennot in unseren Gemeinden, da so wenig Respekt vor den Verkündigern da ist. Und gerade vor jungen Verkündigern. Ich habe so viele Tränen in meinem Studierzimmer von jungen Verkündigern, wo wenig Achtung da ist, dass man das mal ernst nimmt. Eben, und dann deshalb bemuttert man diesen Bruder also, und sagt, hör mal, es gibt Konflikte um deine Person. Du wirst bestimmten Leuten nicht passen. Und jetzt beten wir zusammen. Ich faste manchmal sogar mit diesem Bruder zusammen. Dass sich das wieder beruhigen kann. Dass man ihn ernst nimmt. Dass man ihn achtet. Denn junge Brüder sind ein Stück unerfahren. Das ist leider so. Aber die Erfahrenen machen nicht so viel. Also, das muss man sagen, auch wieder. Ich wäre ja dankbar, manchmal erfahrenere Brüder einzusetzen, aber die haben ihren Beruf, ihre Familie, sind eingebunden, das geht ja gar nicht. Also braucht man junge Brüder, die das alles noch vor sich haben und sich hier einsetzen können. Dann weiter ist es so, eine Gemeinde sollte unbedingt auf einen guten Internetauftritt achten. Dass man im Internet die Gemeinde findet. Also wenn ich irgendwo hinfahre, schaue ich doch zuerst im Internet, wohin fahre ich jetzt. Und wie präsentiert sich die Gemeinde im Internet? Und manchmal staune ich, dass einige Gemeinden keinen Internetauftritt haben. Denke ich, leben die noch im vorderen Jahrhundert? Also, es ist doch sonnenklar, jede Gemeinde hat einen Internetauftritt. Sonst sind wir irgendwo neben der Gesellschaft. Wir wollen doch die Gesellschaft erreichen mit dem Evangelium. Bevor jemand zu uns in Zürich in die Gemeinde kommt, alle schauen zuerst im Internet. Und da steht unser Glaubensbekenntnis. Und einige sagen mir, Armin, wegen diesem Glaubensbekenntnis kommen wir in die Gemeinde. Das war so gut, ist das formuliert. Und das hat mich beeindruckt. Und dass ihr die Bibel als Wort Gottes ernst nehmt, vielen Dank, dass das so klar steht. Achtet auf einen guten Internetauftritt, dass die Menschen euch einordnen können, wer ihr eigentlich seid, was euer Anliegen ist. Und jetzt ist es so, ich habe gesagt, die Gemeinde stellt der werdenden Gemeinde einen Praktikant zur Verfügung und zahlt ihm den Lohn. Das ist nicht gratis, oder? Der muss ja leben dort in der Gemeinde. Und jetzt gibt es eine Muttergemeinde, die sagt, du, Entschuldigung, wir können dir nur den halben Lohn zahlen. Und dann soll er so gut sein und auf dem Beruf arbeiten, 50%. Meistens ganz gut sind soziale Berufe. Im Altersheim zum Beispiel, dass man alte Leute da herumkurft und so. Einfach, das ist also ein ganz gut, dann lernt man Pflegepersonal kennen, man lernt die alten Leute kennen, man lernt die Leute kennen, die zu Besuch kommen. Und dann dieser Mann, der da im Altersheim arbeitet, ist auch noch Pastor und ist jemand ganz Frommes, der betet sogar mit den alten Leuten ab und zu. Und jetzt redet der noch fromm irgendwo. Und dann kann er die Leute einladen. Also soziale Berufe haben sich sehr bewährt, also muss ich sagen, in den Aufgabenbereichen, wo ich das erarbeitet habe. Klar wäre es schön, wenn die werdende Gemeinde 50% zahlen könnte und die Muttergemeinde 50%. Aber manchmal ist das nicht möglich. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass dieser Gemeindegründer immer wieder Rücksprache hat mit der Muttergemeinde. Ich mache es so, wenn ich jemanden dorthin gesandt habe, habe ich einmal in dieser werdenden Gemeinde gepredigt. Und dann habe ich die verantwortlichen Brüder zurückgehalten und dann habe ich mit ihnen noch Mittag gegessen und gefragt, wie geht's mit dem Bruder, den ich da geschickt habe. Läuft's gut? Sind Probleme da und so? Und dann konnte ich mit dem Gemeindegründer vor Ort sagen, du, ich habe mit den verantwortlichen Brüdern geredet, das machst du gut, das ist flott, das machst du, aber da solltest du noch ein bisschen näher. Weißt, wäre gut, wenn du auf das achten würdest. Und so konnte ich ständig den Gemeindegründer begleiten. Ermutigen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ihn ihm helfend zur Seite stehen. Es gibt Gemeindegründer, die sind zu hart allein und machen zu große Fehler, weil sie einfach allein sind. Es ist ja niemand da, der sie beratet. Bitte achtet mal, dass ihr unbedingt, wenn ihr eine Gemeinde gründet, den Bruder, den ihr dort einsetzt, dass der begleitet wird. Und dass er immer wieder neue Hilfe bekommt, Anregungen bekommt, wie er das noch besser machen kann, was er eigentlich schon macht. Und jetzt kommt vielleicht das Allerentscheidendste. Er muss ja die Gemeinde zur Selbstständigkeit hinführen. Und wichtig ist es jetzt, dass er in allen Bereichen die nötigen verantwortlichen Mitarbeiter findet. Zum Beispiel in der Kinderhütte. Dass er hier die Frau findet, die die letzte Verantwortung trägt. Man nennt das die Diakonin findet. Dann in der Sonntagsschularbeit. Dass er dort die letzte verantwortliche Person findet, wiederum eine Frau, eine Diakonin, die Verantwortung trägt jetzt für die Sonntagsschularbeit. Ihr dürft nicht vergessen, bis jetzt hat die Muttergemeinde in diesen Bereichen mitgeholfen. Und jetzt erst ist es so, dass sie die ganze Verantwortung übernehmen und dass hier Mitarbeiter herangezogen werden. Das ist gar nicht einfach, sage ich euch. Dass man hier jetzt darauf achtet, dass Mitarbeiter aufgebaut werden können. Und das ist jetzt die Aufgabe dieses Gemeindegründers. Es ist so, dass ich noch heute, die welche Sonntagsschule halten bei uns, die Jungschar halten bei uns, dass ich die schule. Klar, ich bin Lehrer gewesen, das ist ja klar. Also ich schule diese Leute. Auf was muss man achten und was macht es? Und das soll der Gemeindegründer machen. Er muss zeigen, wie hält man Sonntagsschule. Man hält nicht einfach Sonntagsschule. Ich muss schon sagen, ich war ja zu meinem Vati in die Sonntagsschule. Mein Vater war mein Sonntagsschullehrer. Und dann habe ich das Lehrerseminar gemacht und dann hat mein Vater gesagt, Armin, du bist jetzt alt genug, jetzt hältst du Sonntagsschule. Und dann saß er ab und zu drin und hat mir gesagt, auf was ich noch achten soll. Und genauso ist das auch in den Gemeinden draußen. Bitte achtet darauf, wer Sonntagsschule hält. Dass die Kinder begeistert in die Sonntagsschule gehen und sich nicht langweilen dort. Also das wäre tief traurig. Sondern dass man Sonntagsschule hält. Übrigens habe ich ein Buch, Pädagogik, habe ich da drüben, habe ich einen Abschnitt Katechetik und dort zeige ich, wie man Geschichten erzählt. Ja, also du musst, lest doch das mal. Oder gebt es denen, die es lesen sollten, so muss man sagen. Also, wie macht man das? Oder zum Beispiel, wie macht man in der Jungschar eine interessante Andacht? Dass die Kinder da sitzen, und die Zeit vergessen und so, steht auch in diesem Buch drin. Wie macht man eine interessante Andacht? Und wie kann man die Kinder ständig einbeziehen, dass sie mitkommen und wie veranschaulicht man diese Gedanken und so? Mitarbeiter muss man schulen. Ich finde es nicht richtig, wenn man Mitarbeiter heranzieht und sie sich selber überlässt. Warum? Wenn man schult, kann man auch Anerkennung weitergeben. Ermutigung. Wenn ich eine Schulung halte, am Schluss danke ich jedem mal ganz herzlich für seinen großen Einsatz. Und stellt euch vor, der Armin, der so viel zu tun hat, dankt jedem mit Handschlag und sagt, dass du das machst. Ich möchte dir mal ganz, ganz herzlich danken für deine Opfer, die du bringst. Dann danke ich dem Nächsten. Das ist nicht nur eine Übung, die der Armin macht, sondern das gehört sich so. Wann, sag mal, wann wird euren Mitarbeitern in der Gemeinde gedankt? Sag mal, wann? Ja, die machen das um Jesu willen, das ist eben Demut. Ja, das sehe ich ganz anders. Das sehe ich ganz anders. Leute, die mitarbeiten, brauchen Anerkennung und Ermutigung. Dass man wertschätzenden Menschen begegnet. Wenn man denkt, welchen Einsatz einige leisten. Und das ist alles selbstverständlich. Nur wenn man etwas kritisiert, dann hat man Zeit zum Reden. Aber für die Dankbarkeit und die Ermutigung hat man keine Zeit. Also ich muss schon sagen, da bin ich manchmal tief traurig. Wo ist in unserer Gemeinde eine gelebte Wertschätzung? Dass man einander ermutigt, einander Wertschätzung entgegenbringt. Ja, und ich muss schon sagen, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die ein Gemeindegründer an die Hand nehmen muss, eben diese entscheidenden Leute einzusetzen. Das kann er mit Gebet und Fasten machen, denn wenn ihr die falschen Leute an die Zentralstellung nehmt, wird die Gemeinde kaputt gehen. Ihr müsst die richtigen Leute nehmen, bitte. Man hat manchmal zu schnell die falschen Leute eingesetzt. Und ich sage euch, die falschen Leute bringt man nicht weg, die Guten, die gehen selber, aber die falschen, also wenn die mal erwischt hat, gute Nacht, also dann weiß man gar nicht mehr, was man noch sagen soll. Bitte betet viel und damit die richtigen Leute am richtigen Platz als Verantwortliche eingesetzt werden und dass sie das mit Freuden machen und dass sie begabt sind dazu. Ja. Es ist auch so, dass eben diese Schulungen meistens auch noch in der Muttergemeinde stattfinden. Jetzt wir in der Muttergemeinde hatten ja 5 Außengemeinden und wir hatten die Zentralschulungen. Ich habe ja in der Muttergemeinde die Schulung gehalten und alle kamen von außen auch an diese Schulungen. Und erst später haben wir es dann an die Außengemeinden delegiert, dass sie es dann selber gemacht haben. Solche aufgabenorientierte Arbeitsgruppen sind entscheidend wichtig, dass die Gemeinde wächst. Wisst ihr, wenn die Kinder gerne in die Sonntagsschule kommen, stürmen sie dann den ganzen Samstag und sagen, gell Mutti, gell Vati, morgen gehen wir in die Predigt. Und dann haben sie noch jemand in der Schule, sagt, du musst unbedingt auch an die Sonntagsschule kommen. Ja, du musst unbedingt. Das ist so interessant bei uns. Und dann schleppt man das Gespänle ab und das kommt auch in die Sonntagsschule. Und dann wird das jeden Sonntag in die Sonntagsschule zum Leidwesen der Eltern. Also, und dann plötzlich kommen die Eltern auch mal hin und schauen sich mal an, was da eigentlich für eine Gemeinde ist, ob das eine Sekte oder was das ist. und werden angesprochen und bekehren sich. Über Kinder kann man Eltern erreichen. Haben wir jetzt gerade vorhin gehört. Über Kinder kann man Eltern erreichen, aber nur dann, wenn ihr ansprechende Anlässe habt. Wenn die Kinder angesprochen sind, wenn sie begeistert sind von dem, auch in der Jungschararbeit, dass man eine Jungschararbeit hat und die öffnet für das Dorf und dass viele Kinder in dieser Jungschar sind, angesprochen sind und dann heimgehen. Und da gibt es Jungschärler, die haben sich, ich habe das erlebt, wir haben eine große Jungschar gehabt, fast 100 Kinder. Und da haben sich Kinder, außenstehende Kinder bekehrt von ungläubigen Elternhäusern. Und die sind heimgegangen und haben das den Eltern erzählt. Und die haben gebetet für die Eltern, die haben eine Gruppe gemacht und haben für ihre Eltern gebetet. Und gesagt, Herr Jesus, schenke es unsere Eltern, Jesus finden. Und die haben Jesus gefunden. Ich war tief beeindruckt von den Gebeten von Jugendlichen, wenn sie um ihre Eltern ringen. Was Gott machen kann. Aber das gehört eben zum Aufbau einer Gemeinde. Dass man sich investiert in die nachwachsende Jugend und hier etwas macht. Und schließlich kommt es zur endgültigen Ablösung von der Muttergemeinde. Jetzt kam das Aufbauteam und alle die, welche hier noch mitgetragen haben, werden jetzt losgelassen für eine neue Aufgabe. Und das sollte man feiern in der Muttergemeinde. Da kommen mal alle von dieser Aufbaugemeinde. Das sind etwa 50 bis 60 Leute, die da kommen. Und jetzt werden sie gesegnet und ihr werden sie entlassen in die Selbstständigkeit. Ich sage euch, ich habe etliche solche Gottesdienste gehabt. Die sind immer mit viel Tränen verbunden. Die vom Aufbauteam kennen ja diese Leute. Und dann geben sie sich noch einmal das letzte Mal die Hand und umarmen sich. Und auch die Brüder, die dort mitgedient haben am Wort, verabschieden sich. Das ist ein sehr emotionaler Moment, das sage ich euch. Wenn hier jetzt die selbstständige Gemeinde, die zur Selbstständigkeit gelangt ist, wenn man die jetzt aussendet und sagt so, und jetzt habt ihr eine Aufgabe für diese Region, in die euch Gott gestellt hat. Und dann stehen die Ältesten der neuen Gemeinde, die Ältesten der Muttergemeinde stehen alle da vorne und beten jetzt füreinander. Und die Ältesten der neuen Gemeinde danken für das, was die Muttergemeinde geleistet hat. Und die Ältesten der Muttergemeinde beten für die neue Gemeinde, dass Gott sie jetzt segnet und in seinem Segen begleitet und sie wachsen lässt. Das, alle stehen dann. Das ist, sage ich euch, ein emotionaler Moment. Wenn wir jetzt die Gemeinde in die Selbstständigkeit entlassen und sagen, ab jetzt ist euer Weg, geht ihr allein. Und Gott möge euch segnen und Gott möge euch begleiten. Und die Muttergemeinde schaut schon wieder um, welche nächste Gemeinde sie gründen kann, natürlich. Das ist nicht so, dass sie sagt, so, jetzt kann ich hier, das Zeug ist erledigt. Jetzt können wir uns endlich mal hinsetzen und ausruhen. Nicht. Jetzt kommt die nächste Gemeinde dran. Also, jetzt schauen wir, wo gründen wir die nächste Gemeinde, wo bauen wir die nächste Gemeinde auf. Denn zwei, drei Gemeinden miteinander aufbauen, das ist eine Überforderung. Denn eine Gemeinde fordert sehr, bis sie selbstständig ist. Aber dann, wenn die selbstständig ist, kommt die nächste an die Reihe. Es ist manchmal schade, Gemeinde bauen eine Gemeinde auf und die Gemeinde ist selbstständig und sie machen nachher nichts mehr. Jetzt hättet ihr doch Übung. Also, jetzt wüsstet ihr doch, wie es geht und vorwärts. Also, jetzt kommt die nächste dran. Also, dass man ja nicht einfach sich plötzlich zurücklehnt und sagt, jetzt haben wir endlich mal Ruhe. Jetzt können wir mal wieder durchatmen. Jetzt wird es wieder normal. Nicht, jetzt kommt die nächste dran. Also, dass man betet und sagt, Herr Jesus, wo ist das nächste Gebiet? Wo du uns brauchen willst, dass wir, denn je mehr Übung man hat, Gemeinde aufzubauen, je schneller geht's. Und das Aufbauteam habt ihr ja noch, das habt ihr ja, oder? Und die Brüder, die da verkündigen sollen, habt ihr ja fertig geschult, die kann man einsetzen, vorwärts. Also, so dass man wieder die nächste Aufbauarbeit an die Hand nehmen kann. Ich habe einen Wunsch, dass jede Gemeinde sagen kann, wir haben eine Aufbauarbeit. Wir sind gerade dran, jetzt eine Gemeinde aufzubauen. Das ist biblisch. Noch einmal die Größe dieser Gemeinde, 80 bis 100 Gottesdienstbesucher. Kleiner ist leider nicht möglich, weil die Kräfte nicht da sind dazu. Aber so 80 bis 100 Gottesdienstbesucher, eine solche Gemeinde kann durchaus eine neue Gemeinde ins Dasein rufen und soll sich fragen, wie, welche Schritte sollen wir hier einleiten. Und die selbstständige Gemeinde, wenn sie jetzt selbstständig ist, die hat ja ungefähr so 70 Gottesdienstbesucher jetzt, so hat sie noch etwas zu beachten. Eine gesunde Gemeinde braucht ein Betreuungsnetz, das die einzelnen Gemeindeglieder sich betreut fühlen. Es gibt Gemeinden, da kommt man hin und eigentlich kümmert sich niemand um mich. Es steht, die Ältesten sind Hirten der Gemeinde, aber ich muss euch sagen, bei 70 Leuten, die armen Ältesten, sich um 70 Leute kümmern, ist undenkbar. Undenkbar. Das kann niemand. Das wäre auch für mich undenkbar. Es war so, ich habe eine Gemeinde aufgebaut in Langenthal. Und dann war es so, dass ich ungefähr alle 20 Minuten ein Telefon hatte, ein Seelsorgetelefon. Und dann habe ich geschaut, wo gibt es in Deutschland einen Bruder, der auch eine große Gemeinde hat. Und dann habe ich Helmut Weidemann entdeckt, der in Gießen da eine Gemeinde hat mit 1000 Gottesdienstbesuchen. Habe ich gesagt, Helmut, du musst nach Langenthal kommen. Dann kam er nach Langenthal und hat gesagt, ich staune, dass du noch lebst. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Wie machst du das bei 1000 Leuten? Wie machst du das, dass du noch lebst? Und erst noch fröhlich bist. Also, wie machst du das? Hat er gesagt, Armin, du machst einen großen Fehler. Du hast bis jetzt nur aufgabenorientierte Gruppen ins Leben gerufen. Du musst auch betreuungsorientierte Gruppen ins Leben rufen, nämlich Hauskreise. Teile doch die Gemeinde nach Ortschaften in Hauskreise ein. Und schaue, wo sind begabte Ehepaare vor Gott, die bereit sind, ihre Stube zu öffnen, und alle 14 Tage all die Gläubigen, die jetzt aus dieser Region sind, zusammenzunehmen in der Stube. Und dann in dieser Stube betrachtet man einen Bibeltext, redet zusammen darüber und dann können alle ihre Anliegen sagen, was sie bewegt. So. Und jetzt beten alle füreinander. Wisst ihr, für wen betet ihr jeden Tag in eurer Gemeinde? Von wem kennt ihr überhaupt die Probleme? Und dort in diesem Hauskreis kennt jeder die Probleme des anderen. Jetzt kann man beten füreinander und sich tragen. Und das Ehepaar, diese Ehepaare habe ich geschult. Ich habe ein Buch geschrieben über Seelsorge. Die habe ich geschult, wie man Seelsorge macht. Und ich habe nur noch die schwereren Fälle übernommen. Also die schweren Seelsorgefälle. Die kamen dann noch zum Armin. Das war dann ungefähr noch 2 Telefone in der Woche. Und nicht alle 20 Minuten eins. Also, und dann habe ich diese schwereren Seelsorgefälle übernommen. Achtet mal, wenn ihr alles den verkündigenden Brüdern überlässt, die gehen kaputt. Ihr müsst die Gemeinde in Hauskreise aufteilen, wo sie ihre Anliegen sagen können. Und noch etwas mit den Hauskreisen. Die sucht man sich nicht aus, dass man zu den Freunden und Freundinnen geht, sondern die werden ortsmäßig festgelegt. Sonst hat man so plötzlich so merkwürdige Clubs in der Gemeinde. Das habe ich dann nicht gerne. So Interesseclubs. Nein, sondern dass wir uns gegenseitig tragen. Und noch etwas. Die Hauskreise sind Orte, wo man betet für die Ortschaften, wo wir herkommen. Und Gott anflehen, dass er eine Erweckung schenkt. Ich denke hier an einen Hauskreis in der Region Langenthal, aus dem Ortschäftchen Banwil. Das war ein Bauerndorf und so. Und die haben dort gebetet für eine Erweckung in diesem Dorf. Und es kam eine Erweckung. Es haben sich sehr viele Menschen aus diesem Dorf bekehrt. Warum? Dort war ein Hauskreis, der gebetet hat für dieses Dorf. Der gerungen hat vor Gott für dieses Dorf. Und da war ein Hauskreisleiter-Ehepaar, das vorbildlich das vorgelebt hat, wie man Menschen zu Jesus führt. Also in einer Art, wo ich nur gestaunt habe. Also um eine Gemeinde richtig betreuen zu können, braucht es neben den aufgabenorientierten Gruppen, sag sie noch einmal, Kinderhütte, Sonntagsschule, Jungschar, Jugendgruppe, Seniorenarbeit, Ausländerarbeit und dann Betreuung der Missionare, dann der ganze Putzdienst, musikalischer Bereich und so weiter, sind die aufgabenorientierten Gruppen. Braucht es die betreuungsorientierten Gruppen, dass sich die Gemeindeglieder betreut fühlen. Ich habe sehr viele Seelsorge von anderen Gemeinden. Und dann frage ich, warum kommst du zu mir? Ihr habt doch auch, du kommst aus einer Gemeinde, sagt er, ich wüsste nicht, zu wem ich gehen sollte dort. Ich wüsste nicht, zu wem. Es hat doch niemand Zeit für mich. Für meine Probleme hat doch niemand Zeit. Also wenn die weg sind, gehe ich in mein Studierzimmer und weine. Dass es Leute gibt in einer Gemeinde, die nicht wissen, zu wem sie gehen sollten, wenn sie eine Not haben. Dass hier keine Betreuung stattfindet. Und gerade junge Menschen brauchen Betreuung. Ich kenne junge Menschen, die sind in Süchte abgeglitten und niemand hat sich um sie gekümmert. Die Gemeinde hat nur Vorwürfe gemacht und am Schluss einen Ausschluss. Ja, das gehört Gemeindezucht, oder? Aber wer hat sich gekümmert? Wer hat sich diese Not angenommen? Wer geht auf die ein? Also eine Gemeinde hat auch einen Betreuungsauftrag, nicht nur einen Leitungsauftrag. Dass wir ganz klar jetzt, wenn die Gemeinde eine gewisse Größe hat, dass wir schauen, dass jedes schön betreut wird. Und noch etwas zur Selbstständigkeit einer Aufbaugemeinde. Ich möchte auch, dass eine Gemeinde, die selbstständig ist, sich irgendwo anschließt. Ich selber komme aus der Denomination, deshalb sage ich den Anschluss an die Denomination. Aber ich habe nicht gerne Gemeinden, die einfach freischwebend sind, die keine Beziehung haben. Könnt ja auch hier in diese Vereinigung auf Konferenz für Gemeindegründung irgendwo hier Kontakte haben. Aber ja, nicht einfach allein sein. Wir brauchen die Bruderschaft, also ich brauchte die Bruderschaft immer mit anderen Pastoren. Dass ich mit austauschen konnte, dass ich Fragen hatte und wenn ich mit den Pastoren zusammen war, sage ich, du, ich habe ein Problem. Vor allem die älteren Pastoren, als ich noch jung war, habe gesagt, und ich bin so dankbar gewesen, war ich eingebunden irgendwo und konnte meine Fragen loswerden. Wenn wir eine freischwebende Gemeinde sind, mit wem wollt ihr eure Probleme besprechen? Mit wem wollt ihr das, wo euch der Schuh drückt, wollt ihr bereden? Wir brauchen doch jemanden, den wir ansprechen können. Und noch etwas. Junge Gemeinden sind dynamische Gemeinden. Die haben Schuss, das sage ich euch. Und solche Gemeinden können eine ganze Denomination beleben. Das habe ich erlebt, ich habe ja etwa geholfen, 40 Gemeinden aufzubauen und ich kam dann in den Bund der Freien Evangelischen Gemeinden in der Schweiz, haben die Schuss gehabt, sage ich euch. Und habe mit den anderen Pastoren gesprochen, ja, das war ganz interessant. Also, und gefragt, wo gründest du deine Gemeinde? Haben sie ganz, das darf man nicht fragen, habe ich dann gesagt. Also, aber eigentlich ist das eine so ehrliche Frage. Wo gründest du deine Gemeinde? Und das haben die jungen Gemeinden gewagt zu fragen. Die anderen wussten schon, was man fragen darf und was nicht. Also, aber das möchte ich gleichwohl jetzt heute Morgen mal fragen. Wo gründet ihr eure nächste Gemeinde? Ich habe es ganz klar gezeigt jetzt in diesem Vortrag. Jede Gemeinde ist beauftragt, neue Gemeinde zu gründen. Das ist nicht eurem Belieben anheimgestellt. Das ist ein göttlicher Auftrag. Deshalb die Frage, wo gründet ihr die nächste Gemeinde? Und welche Schritte könntet ihr einleiten? Jetzt noch, was mich oft gefragt wurde, oder ihr seht ja die drei Schritte, die ich jetzt dargelegt habe. Der erste Schritt, der zweite Schritt, der dritte Schritt, haben mich gefragt, wie viele Jahre dauern diese Schritte? Damit man das so in etwa abschätzen kann. Also ich habe in vielen Büchern gelesen, es gibt ja zum Beispiel das Buch Gemeindegründung praktisch oder von Friedemann Waldorf, der dann Gießen doziert, die Neuevangelisation von Europa und so weiter. Ich muss schon sagen, Ich habe nirgends gefunden, dass man Zeitangaben hat für diese Schritte. Ihr müsst einfach schauen, wie sich's ergibt. Aber eines, es sollte sich vom Anfang, bis die Gemeinde selbstständig wird und dann der Aussendungsgottesdienst kommt, nicht zu lang in die Länge ziehen. Sonst verliert man den Schwung. Also ich sage es, etwa 11 Jahre sollte es gehen. Ich werde sagen, das ist furchtbar lang für die jungen Leute. Ich muss sagen, das ist nicht so lang. Also ich bin jetzt ein älterer Herr. Also wenn man jetzt den Hauskreis startet, den Hausbibelkreis startet und dann den ersten Abend hat mit dem Aufbauteam und den Leuten, die da sind, bis sie ausgesandt werden in der Muttergemeinde und weinend sich verabschieden, 11 Jahre. Wenn es länger wird, wird es mühsam, muss ich sagen. Dann ist irgendwo tümpelt das so dahin und irgendwo geht es nicht recht vorwärts und so weiter. Nicht zu lang. Ich komme in eben ein Berner, bei uns ist man ein bisschen langsam, aber ich muss schon sagen, auch bei uns nur 11 Jahre. Ja. Nicht zu lang, nicht zu lang. Einige haben eine, früher hat man sogenannte Außenstationen gehabt. Ich muss sagen, macht das nicht. Macht aus den Gemeinden, aus diesen Außenstationen, dass die selbstständig Gemeinden werden, dass die aufgebaut werden können. Also noch einmal zu beachten, nicht zu lang. Aber die Schritte, die ich jetzt gezeigt habe, sind entscheidend wichtig. Und deshalb habe ich euch schriftlich gegeben. Ihr könnt es immer wieder nachlesen. Das ist das Gute. Also dass ihr das immer wieder nachlesen könnt. Aha, diese Schritte, und zwar überall. Und morgen werde ich darüber reden, über diesen Gemeindegründer, den man da schickt. Wer ist in der Lage, überhaupt eine Gemeinde aufzubauen? Welche Voraussetzungen muss er erfüllen? Also, das ist ein ganz ernster Vortrag dann. Was haben wir zu beachten, dass jemand diesen Aufbau überhaupt durchsteht? Wer eine Gemeinde aufbaut, der weiß, das braucht Nerven. Und das braucht auch Durchhaltekraft. Wie bringt ein junger Bruder oder auch ein älterer Bruder, wie kann ein Bruder das durchstehen, welche Voraussetzungen muss er erfüllen? Das werde ich morgen sagen. Ich freue mich schon, euch das zu sagen. Ich bete. Herr Jesus Christus, du weißt, dass es mir ein tiefes, tiefes Anliegen ist, dass wir verstehen, dass jede Gemeinde beauftragt ist, eine neue Gemeinde zu gründen. Dass das nicht unserem Belieben anheimgestellt ist. Dass das nicht etwas ist, das wir irgendwie an die Hand nehmen könnten oder nicht, sondern dass das dein Auftrag ist. Und ich bitte dich für die Gemeinden, die jetzt eine Gemeinde gründen, dass sie die Kraft haben, das durchzuziehen. Und dass sie das vorangehen. Und die Gemeinden, die keine Gemeinden gründen, dass sie irgendwo innerlich berührt worden sind von diesem Vortrag und sehen, dass das der Auftrag von dir ist, dass wir nicht nur um unsere Gemeinde uns ständig drehen, sondern dass wir einen Auftrag haben für die Schweiz, für Deutschland, dass wir Menschen zu dir führen. Ich bitte dich, Herr Jesus, hilf uns. Amen.